Danke Ihnen sehr für den freundlichen Empfang, Maria Luise, für die Einladung. So, das Thema haben wir gehört, die 8 Stufen der menschlichen Evolution. Ich will das kombinieren, und zwar darstellt an der Abfolge der Tierkreiszeichen und den Zuordnungen der Planeten, der klassischen Planeten, also nicht wie wir sie heute haben, sondern die 7 alten klassischen Planeten, und das ganze Thema auffüllen oder erweitern noch in einem Zusammenhang zur Bedeutung oder beziehungsweise zur Symbolik der Zahlen, wie wir sie kennen. Man kann das Thema nochmal erweitern, das wird dann in einem Buch später passieren, nämlich diese 8 Stufen auch in einer Kombination darzustellen zu den 8 Mondphasen. Das würde nur den Zeitrahmen gleich dann sprengen, auch noch diesen zweiten, dritten Aspekt mit hinzuzufügen. So, fragen wir, die 8 Stufen der menschlichen Evolution, der menschlichen Entwicklung. Wir involvieren, es ist eine Höherentwicklung. Das sagt sich so leicht hin, aber ist die Frage eigentlich, gibt es denn überhaupt eine menschliche Höherentwicklung? Ich denke, die Antwort auf die Frage hängt davon ab, auf welche Bereiche man die menschliche Entwicklung oder die Höherentwicklung bezieht. Natürlich haben wir Computer heutzutage und wir kommunizieren nicht mehr dadurch, dass wir unsere Mitteilungen in irgendwelche Steine oder in Lehm oder irgend sowas ritzen. Ein Fortschritt. Wir fahren Auto, wir fliegen und reiten nicht mehr auf dem Kamel oder auf dem Esel. Wir haben eine hochentwickelte Medizin und sterben nicht mehr an jedem Mückenstich. Aber, und dazu nur ein einziges Aber, wir führen immer noch Kriege. Wir bringen Menschen um, nicht mehr mit Pfeil und Bogen, sondern durch Drohnen oder wir lassen sie verhungern. Das heißt also, die Frage einer Höherentwicklung kann man nur dann positiv beantworten, wenn man auch überlegt, auf welchen Bereich wir es beziehen. Das heißt, eine Gesamthöherentwicklung, dahinter würde ich ein kleines zumindest Fragezeichen machen. Gut, ich will Ihnen versuchen darzustellen, dass wir in dem sogenannten mundanen Tierkreis oder im kosmischen Tierkreis, dass sich darin eine 8-stufige Form einer Evolution verbirgt. Wir kennen in dem Sinne etwas, ich will es Ihnen an einem Beispiel, hier ist das schon aufgelegt. Vorne, Dankeschön. Wenn wir uns als Menschen betrachten und wenn Sie als Astrologe, gehen Sie ja in der Regel bei Beratung auf den Einzelmenschen. Ja, Sie beraten ja nicht eine Gruppe, sondern in der Regel nur einen Einzelmenschen, ein Individuum. Wenn wir fragen, wer sind wir eigentlich? Wir sind einerseits solitär, das einsam, alleine als Menschen. Wir sind aber auch solidär, das heißt gemeinsam und zusammen. Und wir sind individuell, gleichzeitig kollektiv. Wir sind ein Ich, wir sind ein Du und ein Wir. Also in der Partnerschaft der Übergang auch zu einem möglichen Du. Eine andere Gliederung möchte ich Ihnen noch im Vorspann zu dem Vortrag vorstellen, nämlich man unterscheidet den sogenannten Genotyp. Das heißt, das sind all die Sachverhalte, all die Kriterien, die eine Gattung betreffen. Also die Gattung Mensch, nicht den einzelnen Menschen. Dazu kommt dann der Phänotyp, das heißt, das ist der Einzelmensch. Und wir untersuchen in der Regel eigentlich nur den Phänotyp, das heißt die besonderen Eigenschaften eines Menschen, wie sie sich in seiner Radix darstellt. Aber hinter der Radix eines Menschen, hinter diesem Phänotyp, steht ja ein Genotyp, das heißt etwas, was wir alle gemeinsam haben. Und nur im phänotypisch oder im Radix unterscheiden wir uns von allen anderen Menschen. Wenn wir das anschauen, ist ja eine Frage, und ich will Ihnen das mal als zeigen hier, wie wir auch unser Horoskop betrachten. Sie sehen hier, wir können, ich habe es an den Zahlen und hier unten am Tierkreis dargestellt, wir können die Zahlen einzeln darstellen, wie es hier heißt, additiv, das heißt die 1. 2 sind 2 gleiche Abschnitte, 3 und 4 und so weiter. Wir können es aber auch darstellen, indem wir es gliedernd machen. Und diesen Vorschlag oder diese Variante, die möchte ich Ihnen eigentlich heute Abend vortragen. Das heißt, die 1 ist die ganze Strecke. Die 2 ist eine Unterteilung der Strecke. die 3 ist die 3 nochmal unterteilen und so weiter geht es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das gleiche gilt beim Tierkreis. Und die Frage ist, inwieweit Sie den Tierkreis auf die einzelnen Zeichen bezogen untersuchen. Wir haben nacheinander die einzelnen Zeichen von Widder bis Fische. 1, 1, 1, 1, 1. Aber wir sollten, oder ich glaube, wir müssten sogar den Tierkreis gegliedert uns vorstellen. Nämlich, alles ist Widder. Das teilt sich hier in Widder und in Stier. Widder und so weiter, in die einzelnen Zeichen, jetzt durchgehend bis zum letzten Zeichen. Warum? Es ist nicht so, dass Energie in der Symbolik des Mars natürlich nur im Widder stattfindet, sondern sie findet in jedem Tierkreis statt. Auch im Tierkreis Fische ist eine Widder, ist eine Energie notwendigerweise am Werk, sonst könnten wir gar nichts machen. Ja? Das heißt also, wir brauchen im Grunde immer die Grundsubstanzen, das sind hier diese 4 eigentlich, die ich nachher gleich vorstelle. Das heißt, wir können den Tierkreis nicht in dem Sinne, meine ich, wie additiv, so ein Zeichen nach dem anderen, sondern wenn jemand einen bestimmten Planeten in, was weiß ich, in Krebs hat, dann muss ich auch fragen, welche Marsenergie steckt da eigentlich dahinter? Das heißt, der Mann oder die Frau im Krebs, der nimmt seine Marsenergie eben auf eine Krebsart wahr oder setzt sie um. Aber man muss es erklären, dass das Energie ist. Ja? Weil über Krebs, am Beispiel Krebs sagen, ja, das sind ja Gefühle. Also Krebs ist immer so das Zeichen, was sehr stark mit Gefühlen verbunden wird. Aber Gefühle sind auch inhaltlich Energie. Nicht? Sonst geht es nicht. Ja? Wenn wir uns wohlfühlen oder nicht wohlfühlen, das ist ein energetischer Vorgang. Das heißt, der Mars steht überall drin. Das gleiche gilt für Stier. Das sind unsere Empfindungen. Auch die sind in allen Zeichen wechselweise durch die jeweilige Färbung mit enthalten. Und so geht es durch über den gesamten, über den gesamten Tierkreis. Gibt es eine Frage dazu? Ist das für Sie einsichtig oder ist das klar? Nein. Gut. Okay, also das nur mal jetzt als eine Art Vorspann zu den eigentlichen Themen, weil es ist ja so, wir gehen von der Geburt aus, unsere Geburt ist ein rein marsischer Vorgang. Ja? Wenn wir sowohl bei dem Kind, das Kind, als auch bei der Mutter, das ist gleichsam die Kombination aus effektivsten, in der Zusammenführung effektivster Marsenergien, die da überhaupt erst zu einer Geburt führen und prägend sind für gleichsam das ganze Leben. Ich hatte Ihnen vorgestellt oder angekündigt, das 8-stufige Modell. Und damit wollen wir uns jetzt näher auseinandersetzen. Sie sehen die Einteilung, ich will sie nur kurz erklären. Wir haben eine erste Stufe von Widder bis inklusive Krebs. Wir haben eine zweite Stufe, Löwe, dritte Stufe, vierte Stufe und so weiter. Passt eigentlich die Musik, oder? Gut. Etwas ist ja auffallend. Ich weiß nicht, ob Sie darüber nachgedacht haben, irgendwann, eigentlich bin ich sicher, dass wir den Tierkreis oder besser gesagt das Thema Tod nicht mit dem letzten Zeichen verbinden, mit Fischen oder mit dem 12. Haus, sondern mit dem 8. Zeichen, mit Skorpion. Hat jemand eine Erklärung dafür, für sich selbst, die er auch präsentieren möchte? Aber wenn Sie, ja, es ist beides richtig. Also ich will einen Schritt weitergehen eigentlich. Das heißt, bis hierhin haben wir ja das Phänomen, dass die Planeten zweimal kommen als Herrscher. Nicht? Wir haben zweimal den Mars, zweimal die Venus, zweimal Merkur, einmal Sonne, einmal Mond. Aber wir sehen, sie sind umgekehrt. Wir fangen mit Mars an und enden hier oben mit Mars und Skorpion als Herrscher. Nicht? Und ich glaube, dass dieser Faktor hier oben, dieser Mars-Skorpion, dass das die Wandlung, die Transformation natürlich betrifft, aber Was braucht es dazu? Es braucht eigentlich den Sprung in die Schützesituation in den Jupiter, das heißt in die geistige Welt. Ja? Das heißt, wenn wir die nicht schaffen, dann bleiben wir eigentlich in der irdischen Welt gleichsam. Ja? Aber das geht hoch hier ein Halbsextil, und das ist immer, wenn Sie kennen Halbsextil, die Bedeutung, es ist immer der Sprung in das ganz andere. Das ist der Winkel von 30 Grad. Ja? Da kommt eine völlig andere Situation auf uns zu, wie sie durch den ganzen Tierkreis auch läuft. Jetzt schauen wir uns die einzelnen Schritte mal in Ruhe an. Zunächst mal diese vier ersten Stufen. Das ist eine Stufe, aber mit vier Unterstufen. Und die setzen sich zusammen aus Mars, reines, instinktives Wollen. Ja? Das ist ungeschütztes Wollen. Mars will nur, nichts anderes. Venus, Stier als Herrscherin, reines, instinktives Empfinden. Und wir haben immer ein Problem, das ist ein Problem meiner Ansicht nach auf der deutschen Sprache, dass wir kaum zwischen Empfindungen und Gefühlen unterscheiden. Ist das bekannt als Inhalt? Also die Gefühle, über die Gefühle können wir gar nichts sagen. Die Empfindungen können wir physikalisch messen. Ja? Das ist, wir sehen, wir hören, wir schmecken, wir riechen und was haben wir noch, wir tasten. Ja? Das sind alles physikalisch messbare Ausdrucksweisen beziehungsweise von uns Empfindungen, die wir haben. Gefühle können Sie nicht messen. Also wenn einer sehr stark mondbeeindruckt ist oder sowas oder beeinflusst ist, er kann seine Gefühle nicht messen, er ist im Grunde seinen Gefühlen ausgeliefert, gegen die er relativ wenig machen kann. So, diese vier Unterstufen, Mond habe ich schon gesagt, reines instinktives Fühlen, in der Summe ist das reine instinktive Subjektivität, die in diesem Abschnitt hier als erster Entwicklungsschritt, evolutionärer Schritt beziehungsweise als Summe von vier Unterschritten dargestellt wird. Den habe ich ausgelassen. Warum das denn? So. Also, was ist Merkur? Reines instinktives Denken. Es ist aber noch eher das, ich sage mal, kommunizierende Denken, nicht das Denken der höheren Kategorie, was bei Schütze oder so, also die Philosophie oder diese Kategorie. Ja? So, auf der ersten Unterstufe wieder lernen wir über Mars die Fähigkeit, uns grundsätzlich zu bewegen. In jeder Form. Die energetischen Impulse, die in uns sind, umzusetzen. Und zwar unmittelbar umzusetzen. Ich hatte schon gesagt, selbst die Geburt, unsere Geburt, ist ein solcher Vorgang, dass eine Energie, die sowohl von dem zu gebärenden Kind als auch von der Mutter gemeinsam ausgelöst wird. Und vielleicht haben Sie es gehört, es ist mittlerweile untersucht worden, dass von dem Embryo ein Impuls ausgeht, ich möchte geboren werden. Was heute ein bisschen kompliziert ist, weil viele Geburten werden einfach auf den Montag gelegt, wenn das Kind eigentlich samstags auf die Welt kommen möchte oder sollte. Macht es für die Astrologen schwer, weil wir haben dann keine Samstag-Sonntag-Geburten mehr. Entweder wird es Freitag gemacht oder erst Montag. So, das heißt, dieses ich will leben, ich will ans Licht, ich will auf die Welt. Das ist die erste Unterstufe. Der Krieger in uns gleichsam will in jedem Kampf, das ist der Geburtskampf, will er Sieger sein. In diesem Bewusstseinsstadium sind wir eigentlich mit unserem Blick automatisch immer nach vorne gerichtet. Also, diese Mars-Unterstufe, Widder-Unterstufe kennt keinen Blick zurück. Warum? Weil jeder Schritt zurück wäre ja ein Schritt in den Tod oder ins Davor, ins Fische, in die Fische-Situation, die wir nicht näher definieren können. In dieser Entwicklungsstufe ist Egoismus eigentlich sehr vorsichtig zu betrachten, aus dem Grunde, weil das ist nicht das, was wir normalerweise Menschen mit Egoismus vorwerfen, sondern das ist der reine Selbstausdruck, der reine Überlebenswille, der sich da durchsetzt, und den kann man nicht mit Egoismus eigentlich in dieser negativen Form, denke ich, beschreiben. Es geht in dieser Unterstufe gleichsam darum, entweder lebe ich oder ich bin tot. Der Schritt nach vorne ins Leben oder der Schritt zurück in den Tod. Auf der zweiten Unterstufe, auf der Venus im Stier, lernen wir den Umgang mit unseren fünf Sinnen. Ich habe es schon gelernt, ich habe gesagt, wir lernen zu sehen, zu hören, zu schmecken, zu tasten und zu riechen. Das ist außerordentlich wichtig, denn um überhaupt zu überleben, das heißt die Mars-Funktion zu erfüllen, müssen wir ja mit unserer Umwelt in irgendeiner Weise uns auseinandersetzen. Wir sichern über unsere fünf Sinne unseren Erhalt auf der Welt. Also unser grundsätzliches Sein wird gesichert durch diese Empfindungen. Wenn wir sie nicht haben, ist es gefährdet. Wir lernen zu sehen, um nicht geblendet zu werden. Wir lernen hören, um nicht übermäßigen Lärm taub zu werden. Wir lernen zu schmecken, um uns nicht zu vergiften, oder zu riechen, um uns nicht zu vergiften. Wir lernen zu tasten, um uns vor Verletzungen zu schützen. Unsere Empfindungen stellen, das hatte ich auch schon gerade gesagt, dazu ein wirklich physikalisch messbares Instrument dar, das jederzeit überprüft werden kann. In der Mars-Phase fragen wir, was kann ich machen? In der Stierphase fragen wir, was kann ich womit machen oder damit machen, um die jeweils besten Ergebnisse zu erzielen, bedarf es auch, und das ist auch die Stiereigenschaft, einer kontinuierlichen Beschäftigung, einer soliden Beschäftigung mit einer Aufgabe, mit einem beharrlichen Festhalten an einer Aufgabe, um überhaupt positive Erfahrungen machen zu können. Erst auf diese Art gewonnenen Sicherheit über die Stierkomponente können wir uns im Grunde erst in die Zwillingsphase hinüberbegeben. Warum? Weil jetzt fängt es erst an, dass ich über mich hinauswachse gleichsam in die Kommunikation mit einem anderen. Ich lerne in der Zwillingsphase zu kommunizieren und zu denken. Im Widder, was kann ich machen? Im Stier, was kann ich da mitmachen? In Zwillinge, wie kann ich mich darüber informieren oder mit anderen austauschen? Um zu einem guten Ergebnis zu kommen, frage ich in der Zwillingssituation, ich zweifle oder ich differenziere, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. In der eher negativen Ausdrucksweise heißt es, ich zersplittere mich oder ich relativiere. Das sind die Eigenschaften der Zwillinge. Was fällt Ihnen bis dahin auf? Das ist also eine nicht individuelle Entwicklung, sondern diese Entwicklung macht jeder durch. Verstehen Sie, jedes Kind macht diese Entwicklungsstufen durch, über die wir gleich noch näher hören. Was fällt dabei auf bis jetzt? Gibt es eine Idee?
Dass ich selber kennenlerne.
Es ist noch gar kein Gefühl da. Das ist fast alles wie mechanisch. Denn jetzt kommen wir erst in einen nächsten Schritt, dass wir hier in die Mondsituation, in den Krebs kommen, dass wir das Gesamte, was wir bisher auf den drei Stufen gleichsam gelernt haben, uns angeeignet haben, auch mit Gefühlen verbinden. Ja? Jetzt können Sie natürlich sagen, wie trennen wir das? Das ist natürlich nicht so, dass das wirklich Step für Step für Step für Step passiert, sondern es ist eine Aneignung, die aber trotzdem in einer bestimmten Reihenfolge passiert. Ja? Also das Kind lernt nicht sofort nur zu fühlen, es lernt meiner Ansicht nach viel eher zu empfinden, ja? Ob es ihm warm ist, ob er satt ist und so weiter, ja? Bevor es sich wirklich sagt, ich fühle mich wohl, ja? In dem Sinne, wie Erwachsene sagen würden, ich fühle mich wohl, oder ich fühle mich wohl wäre der richtige Ausdruck. So, das Ganze noch ohne eigentlich konkrete gefühlsmäßige Beteiligung. So, um das aber alles zu schaffen, sind wir aufgefordert, und das ist die Aufgabe des Krebs und des Mondes, und Sie sehen über die wechselnden Monde, dass diese Gefühlssituation immer gefährdend ist. Ja? Wir fühlen uns jetzt wohl, 10 Minuten später fühlen wir uns weniger wohl. So, alles zusammen, wir möchten uns wohlfühlen und vor allem emotional geborgen fühlen. Das ist die vierte Haussituation, das heißt, wo bin ich zu Hause, was ist meine Heimat, zu welcher Familie gehöre ich, zu welchem Clan, wenn Sie wollen. Gut, wenn wir uns das jetzt mal analog anschauen zur Bedeutung der Zahlen, und zwar zur Symbolik der Zahlen, dann haben wir zunächst einmal die Eins. Das heißt, dieser ganze Bereich, der erste Entwicklungsschritt oder die erste Entwicklungsstufe von 8, die 1. Die Zahl, die in allen anderen Zahlen enthalten ist. Und deswegen habe ich vorhin darauf hingewiesen, dass diese Mangs-Energie auch, das ist die 1-Energie, die ist in allen anderen Energien oder in allen Lebensausdrucksweisen mit enthalten, genauso wie die 1 in allen Zahlen enthalten ist. Und ich denke, dass uns die Symbolik der Zahlen, wenn wir versuchen, die Zahlen aus ihrem symbolischen Bereich zu verstehen, eine Menge sagen können, auch über die Interpretation eines Horoskops oder des Tierkreises insgesamt. Die Eins aber auch die erste zählbare Einheit nach der nicht zählbaren Null. Die Null wäre im Grunde das hinter uns liegende Fische-Stadium, nicht? Das ist hier. Wir haben Vorstellungen davon, wir haben Ideen davon, aber wir haben es eigentlich nicht konkret erlebt, im bewussten Leben, sondern es ist irgendwo in unserem Unterbewussten, die Null in unserem Unterbewussten, gleichsam als Zahl in der Bedeutung. So, diese Eins ist die Schöpfungsenergie. Ja? Und zwar die Schöpfungsenergie, die uns aus dem Nichts der Null herauskatapultiert. Ja, das tut die Eins, die überspringt, die sprengt den Rahmen Null. Und der Mars sprengt im Sinne der Geburt das Kind in das Leben, schafft eine Lebenssituation. Dass die Eins aber auch analog dem Licht der Sonne, das uns aus dem Dunklen rettet oder aus dem Dunklen, aus der Null befreit. Wir haben aber auch die Vier, die Bedeutung der Vier, nämlich vier Unterschritte, die wir in den vier Zeichen sehen. Das Quadrat. Die 4 als Quadrat, aber auch dann 4 mal 30, 120, das Trigon, kommen wir gleich dazu. Dieses Quadrat, was heißt das? Mit was verbinden wir das Quadrat in der Regel? Im Sinne der Reibung. Und verstehen Sie diese erste Entwicklungsstufe als eine Folge von Stufen, die immer mit Reibung zu tun haben. Wir reiben uns permanent doch daran, was mache ich mit meiner Energie? Bin ich über meine Energie gut gelaunt, das heißt also von meinen Gefühlen gut organisiert. Führt meine Energie dazu über die Empfindung, dass ich mich zum Beispiel verletze, unvorsichtig bin. Ja? Das heißt, diese Unterstufen sind nicht, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, ein kontinuierlicher Entwicklungsweg, sondern der ist immer mit Kampf und mit Reibung verbunden. Ja? Wir müssen es immer lernen und in der Regel lernen wir, das ist die wohl allgemeine menschliche Erfahrung, dass wir über Schaden eigentlich klug werden. Ja? Wir müssen Fehler machen, um dann in irgendeiner Weise zu kapieren, wir hätten es anders machen sollen. Also Reibung ist da die Komponente, die am wesentlichsten ist. Das ist eine Reibung zwischen unserem Wollen und den entsprechenden Hindernissen, die unserem Wollen in uns selbst über Empfindungen und Denken und Gefühle entgegengesetzt werden, aber auch unserem Wollen von anderen entgegengesetzt werden, ja, in der Kommunikation mit anderen Menschen. So, ich hatte gesagt, das sind aber auch 4 mal 30 Grad, ja, hier diese, also ein Trigon, eine Jupiter-Analogie, und jetzt würde man sagen, ja, was passiert mit dem Jupiter, mit dieser Jupiter-Energie? Die hat, wie immer alles in der Astrologie, zwei mögliche Varianten oder zwei mögliche Ergebnisse. Die eine ist Expansion. Das heißt, wir gehen diese vier Unterschritte in einem expansiven, in einer expansiven Weise. Wir werden immer größer, wir lernen, wir entwickeln uns. Die andere Seite kann aber auch sein, das kennen Sie bei anderen Jupiter-Aspekten, die Wucherung. Und da kann natürlich dann passieren, und das sehen Sie dann an Menschen auch zum Teil zum Ausdruck gebracht, dann entsteht eine Wucherung, dass jemand nur will, aber null Gefühl damit verbunden hat. Das heißt, sein Wollen ist derart oder hat derart gewuchert, dass seine Empfindungen oder sein Denken überhaupt nicht in eine Aktion kommt oder in seinen Ausdruck kommt. Ja. Umgekehrt gibt es auch. Es gibt Leute, die vor lauter Gefühlen nie zum Handeln kommen. Ja? Also das sind die Varianten, die ich meine, und die glaube ich, und das ist eigentlich der Hintergrund meiner Gedanken, dass das Stadien sind, Entwicklungsstadien, die die gesamte Menschheit durchmacht. Sowohl die Menschheit als auch individuell. Nur der Nachteil dieser Dinge ist, dass wir sie nicht so klein teilen oder unterscheiden können, weil es ein sehr fließender Übergang ist und auch ein Übergang, der nicht nur nach vorne fließt, sondern auch gleichzeitig zurückfließt. Ja, also es ist ein in sich geschlossener Kreislauf, wenn Sie wollen, ja, auf den dann andere Dinge aufbauen. Was fällt einem bei dieser Betrachtung dieser ersten Entwicklungsstufe auf? Dann hat die meiner Ansicht nach auch etwas damit zu tun, nämlich mit der Gesamtentwicklung, soweit wir sie überblicken, der Menschheit, nämlich über dieses Wiederentwicklungs- oder Bewusstseinsstadium, wollen wir es mal nennen, hier das erste, haben wir den Jäger in unseren Vorfahren. Ja? Im Stier finden wir den Sammler und die kommende oder damals kommende Sesshaftigkeit. Die Jäger sind noch gewandert, heute hat es immer noch Völker, die das immer noch tun, aber wir sind inzwischen sesshaft geworden. Bei den Zwillingen entsteht etwas ganz Neues, nämlich die Sprache, die Kommunikation, was ein ganz neuer und wahnsinnig wichtiger evolutionärer Schritt war für die gesamte Menschheit. Und schließlich kommt der Krebs hier im vierten Haus und da haben wir dann die erste Bildung nach der Sesshaftigkeit, als sich die Familien, die Clans, die Horden und so weiter hinter den Mauern zusammengefügt haben. Das heißt, der Stier hat die Mauern gebaut, die Städte gebaut, in denen dann die Krebsleute, die Krebsentwicklungsstufe, sich wohlfühlen konnte, weil sie zunächst einmal auf Anhieb nicht bedroht war. Ja? Wer immer die freilebenden Jäger und Sammler bedroht, das war kein Problem, da gab es keine Mauern. Ja? Aber danach gab es eben die Städte und die Clans, die großen Familien, wie wir sie heute noch ja, in der überkommenen Historie haben, die konnten sich entwickeln. Ich will Ihnen zu diesem Punkt etwas noch eine andere Grafik, ich nehme die nur einen Moment weg. Sie alle kennen die pythagoreische Tetraktris, also diese 10, die Darstellung der 10. Und die 10 ist ja, wenn wir das Horoskop betrachten, der oberste Punkt, MC. Das heißt, das ist gleichsam unser Lebensziel. Wir verbinden es mit beruflichen Fragen, wir verbinden es aber auch, wo will ich eigentlich hin? Nicht nur in meinem äußeren Leben, in meinem Beruf, sondern auch in meiner inneren Entwicklung. Und wenn Sie diese Tetraktris betrachten, dann sehen Sie, dass ich auf dieser 4, was ich als 4 Unterstufen gezeigt habe, mit den entsprechenden Werten von den Tierkreiszeichen, dass sich da alles aufbaut. Das heißt, ohne die grundlegende Erfahrung und Verarbeitung im Bewusstsein dieser 4 Unterstufen kann es uns eigentlich im Bilde gesprochen, im Symbol gesprochen, nicht gelingen, die 10, das MC, das 10. Haus zu erreichen. Ist das verständlich oder ist es ungewohnt oder na wunderbar? Ja, verstehen Sie, weil ich habe immer ein Problem, dass also bei auch Beratungen oder wenn Klienten oder so kommen, dass so vereinzelt oder so in Stücken beraten wird. Ja, also ich habe irgendwas im 10. Haus, was mache ich denn mit meinem 10. Haus? Es hat keinen Sinn, nur über das 10. Haus zu reden, ja, wenn wir die Sprache mal jetzt nehmen, sondern Sie müssen bei diesen Klienten gucken, was macht der mit den ersten 4? Ja? Wo ist er? Er kommt ohne die 4, kommt er nicht in die 10, Punkt. Ja? Das ist natürlich eine heillose Arbeit, weil da kommt ja viel mehr biografische Arbeit unter Umständen hinzu, weil der Klient kommt mit der Frage Frage auf das 10. Haus. Und dann stellen Sie Fragen, was betrifft eigentlich das 3. und das 2. oder das 4. Haus. Ja? Das schafft zunächst mal vielleicht auch eine Unruhe, aber wenn man versucht zu erklären, dass das 10. eigentlich nicht zu erreichen ist ohne diese Basis, von der ich gerade gesprochen habe, dann wird vieles vielleicht klar. Gut. Das heißt, erst wenn wir diese Grundsituation positiv entwickelt haben, dann können wir eigentlich sagen, ja, jetzt habe ich eine Basis, auf der ich weiter aufbauen kann. Ja? Schauen wir uns die 2. Stufe an, oder gibt es Fragen zur ersten noch? Oder zu den Unterstufen? Nein? Also ich habe es gern, wenn Sie Fragen stellen. Das, ja, seien Sie mutig, nicht zu reden.
Und zwar, wie würden Sie es beurteilen, wie weit im Erwachsenenstadium, wie weit im Erwachsenenstadium kann ein Mensch reflektiv diese vier Häuser betrachten?
Was meinen Sie?
Oder Erkenner oder Wahrnehmer. Ich frage deshalb, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass zum Beispiel diverse frühkindliche Dramen absolut nicht bewusst sind, die aber absolut angedeutet auch im Horoskop sind und die erst nicht nur bewusst, sondern ausgewogen wurden durch eine spezielle Traumatherapie. Und danach habe ich es erst kapiert. Das heißt, vorher ging es nicht. Und jetzt wollte ich das Sie fragen, wie weit Sie es erkennen oder beurteilen würden, wie bringen Sie einem Menschen diese vier Häuser nahe, wenn es zum Beispiel sehr wohl da Blogs gibt, wo man annehmen kann, da ist was passiert. Ich schaue mir das dann sehr wohl auch an, was ein Frühkind. Wie gehen Sie damit um?
Also ich würde, wenn diese Frage sich stellt, ich würde versuchen, dass der Klient Geschichten erzählt aus seinem Leben. Also ich würde Fragen stellen. Also eine Frage stellen, zum Beispiel gibt es irgendeine besondere Situation in Ihrer Kindheit, wo Sie sich ungeliebt gefühlt haben. Dann hätten wir also zum Beispiel hier diese vierte Unterstufe. Und je nach Antwort den Faden weiter spinnen. Aber Sie kommen, glaube ich, ohne gezielte Fragen nicht an das Thema an, weil der Klient logischerweise, sonst würde es ja würde nicht zu Ihnen gekommen. Aber die Frage fordert ihn auf, um die Ecke herum zu denken, gleichsam. Ein Muster kann ich Ihnen nicht nennen, nachdem man das einfach macht. Das ist also ein fertiges Modell.
Ich brauche kein Muster, aber so wie Sie es erläutert haben, ich arbeite genauso. Ich frage Sie ja, wenn ich es Ihnen erzähle.
Also meine, wenn ich Beratungen mache, wundern sich meistens die Leute, sagen, das ist einer meiner Eingangssätze, bitte wundern Sie sich nicht, dass ich Fragen habe an Sie. Weil die Leute kommen und haben eine Frage an mich, und ich kann sie nicht beantworten, ohne Fragen an Sie zu stellen. Und aus den Antworten entsprechende Fragen dann von mir wieder abzuleiten und so weiter und so weiter. Also so hört es sich auf ein Stöckchen. Okay so?
Ja.
Gut. So, wenn wir uns die zweite Stufe ansehen, die Löwe-Stufe, dann haben wir das als zunächst mal die erste Summe dieser vier Unterstufen. Und wenn Sie dieses Löwezeichen auf die Natur übertragen, dann haben wir da eine erste Fruchtreife, nicht? Das ist die Sommerzeit, Wir kommen ja jetzt bald da rein. Das heißt, sowohl in der individuellen Entwicklung, aber auch in der Natur. Das heißt, wenn diese vier Entwicklungsstufen in einem Menschen in irgendeiner Weise wenigstens gelungen sind, hat er die ersten Früchte, kann er da ernten. Das heißt, er entwickelt ein Gefühl, ich bin reif, ich habe ein Ich-Bewusstsein. Im Grunde könnten wir sagen, ich habe hier dieser Ich, ich habe mich geschaffen, ich habe mir eine Grundlage geschaffen, auf der ich weiter aufbauen kann, wie wir es mehrmals gehört haben. Ich fühle mich wichtig. Ich schaffe, beziehungsweise ich habe geschafft und ich gestalte. Gut. Dieses Bewusstseinsstadium ist in der Regel ein bisschen narzisstisch. Warum ist es so? Das Du ist noch nicht entwickelt. Schauen Sie, der Löwe hat keinen Begriff von Du. Der weiß, der kann nur Ich sagen. Warum? Wir sitzen hier zwei Zeichen davor. Er muss erstmal in eine vage Bewusstsein, also in dieses Entwicklungsstadium kommen. Wenn Sie einen Löwen fragen, er redet von sich. Nicht? Also im besten Fall. Und das ist die Sonne. Die Sonne spricht nicht vom Mond, die spricht nur von sich. Die Sonne beherrscht das Universum, also unser Universum. Die fragt nicht nach den Planeten, sondern die Planeten müssen gucken, wo die Sonne ist, damit sie sich richtig drehen. Und das ist Löwe. Der interessiert sich nicht, was Sie machen, sondern er guckt nach dem Bahnabstand, den Sie zu ihm haben oder er zu Ihnen. Und wenn Sie Glück haben, verringert er den Bahnabstand und kooperiert mit Ihnen auf diesem Bahnabstand. Es kommt aber etwas anderes hinzu. Und das zeichnet den Löwen auch aus. Das muss man ja auch sehen. Er kann stolz sein. Denn er hat ja etwas vollbracht. Er hat vier, also eine Stufe bzw. vier Unterstufen hat er geschaffen. Das ist sein Werk und das ist nur sein Werk. Das ist nicht das Werk anderer. In Kooperation im weitesten Sinne leben wir natürlich auch in Zusammenwirken mit anderen, lernen wir. Aber er hat es für sich zunächst einmal geschaffen. So, auf dieses Vollbrachte, auf dieses Geschaffen ist er natürlich stolz. Und das zeichnet alle löwebetonten Menschen aus. Sie sind stolz. Die Frage ist nur, auf was? So, das ist dann hierauf bezogen, muss man, das wäre dann so eine Frage, wie Sie, wenn Sie das im Zusammenhang einer Beratung dann stellen würden. Ja? So, das heißt, weil er so stolz sein kann auf das, was er geleistet kann, kann er auch, er mag im Grunde auch nicht selbstkritisch sein, sondern der Stolze hat es ja geschaffen. Die Kritik kommt immer von den anderen, die eigentlich daran keinen Anteil haben. Er ist für sich selbst da, er hat es geschaffen und er ist stolz darauf und er will dafür bewundert werden. Ja. Und das ist all das, was Löwenmenschen auszeichnet. Aber jetzt bitte ich Sie sehr zu unterscheiden. Ich meine jetzt nicht nur Löwenmenschen konkret, die also bestimmte Planeten im Löwe haben, sondern das Menschheitsstadium Löwe ist stolz auf sich. Ja, der Löwe als Gattungsbegriff. Ja, die Menschheit, wenn die Menschheit das Löwe-Stadium erreicht hat, hat sie ein Recht, stolz zu sein. Wir könnten natürlich historisch fragen, wann war das? Ja. Ich weiß es nicht. Sagen Sie mir es.
Ich möchte es auch wissen.
Sagen Sie
es. Kann man einen Hinweis geben in der alten Astrologie?
Ja.
Gibt es das große Menschheitsjahr, das ungefähr 2160 Jahre ist,
ja.
Die Zeit der Präzision? Und da rechnet man sogar, so kommen wir ja jetzt zum Wassermann-Zeitalter, ja. Und da fängt man eigentlich an mit dem Löwe-Zeitalter als Zeit des Paradieses.
Ja, ja, ja.
Also die große Zeit, ja. Die wir ja nicht erlebt haben, da geht es in die Zeit des Krebses, da ist die Sippe, also die
Sippe. Ja, ja.
Und dann hat man halt beim Witter, das fängt ungefähr bei Moses an,
ja.
Wir haben das, aber in umgekehrter Richtung. Also
klar. Klar. Ich halte morgen den Vortrag hier über das Wassermann-Zeitalter. Also da hinten liegt das Buch dazu, wenn Sie es lesen mögen, weil das ist ein erstaunliches Phänomen. Das ist 1995, habe ich es geschrieben. Und damals waren bestimmte Dinge, die in diesem Buch stehen, überhaupt noch nicht. Es gab kein Internet. Ja? Also es gab irgendwo ein Internet, aber kein Mensch wusste, was ein Handy ist. Und das Erstaunliche ist, wenn man damals mit ein bisschen Fantasie hochgerechnet hat, was die Konstellationen des Wassermann-Zeitalters beinhalten, dann sind Sie jeden Tag mehr oder weniger erschrocken, wie sich das eingelöst. Ja, aber egal. Aber das ist diese großen Jahre, wie man sie nennt, nicht 2160 Jahre, in denen das.
Okay, weil das ist ja auch nicht so genau das
Welt. Das ist auch ein. Ja,
eine
völlig klar. Ja.
Und da ist man ja nicht genau, wo wir jetzt genau stehen. Also, ob es jetzt 5 Grad Fische ist oder ob wir schon im Wasser.
Also, ich habe es, weil dieser Tag oder diese Zeit ungenau ist, ich habe es so genannt. Dass wir bezogen auf das Wassermann-Zeitalter, habe ich gesagt, wir stehen mitten im Anfang.
Ja.
Wo immer der Anfang, der konkrete war, den es wahrscheinlich nicht gibt, aber wir stehen mitten im Anfang.
Das ist ja immer geändert,
ja.
Wir nicht präzise,
ja. So, jetzt kommen wir hier mit dem Löwe, gehen wir weiter. Das ist jetzt auch zahlensymbolisch die 2. Das heißt, die zweite Stufe. Das zeigt der zweite Entwicklungsschritt. Es ist die Opposition, die 180 Grad. Wir haben jetzt gesprochen von diesem Löwe als nur isoliert, als Ich-Person. Und jetzt entsteht im Löwe irgendwann in seiner Entwicklung, ja, auf seinem Entwicklungsstadium, entsteht etwas ahnungsweise, dass es offensichtlich auch andere gibt. Ja? Das ist die Opposition. Die da drüben sind. Wir sind immer noch nicht bei der Waage. Das ist nur zunächst einmal bei Löwe nur eine innere Situation, ein inneres Bild, dass es da auch andere geben kann, mit denen man in irgendeiner Weise etwas unternehmen kann. Das heißt, die reine Subjektivität entwickelt gleichsam eine Objektivität. Ich entdecke als Subjekt, dass es wohl auch Objekte geben kann. Und zwar warum? Ich brauche als Löwe die Objektivität, die Objekte, weil ich will ja bewundert werden. Dem Löwe genügt, dem Löwe-Stadium genügt es nicht, in den Spiegel zu schauen, sondern er möchte, dass, wenn es ein Mann ist, eine hübsche Frau vorbeigeht und ihn anschaut. Oder wenn es eine Frau ist, dann ein Mann vorbeigeht. Ja? Das heißt, er braucht das Objekt oder das andere Subjekt, wenn wir von Menschen sprechen, um überhaupt in seinem Stolz, in seiner Würde, in seiner Bedeutung sich selbst wahrzunehmen. Ja? Aber das entsteht erst, das ist ein unterbewusster gleichsam Vorgang, aus dem sich langsam dann wir uns nähern auf das, was mit Waage dann letzten Endes zu tun hat. Gut, in diesem Löwe steckt aber auch die 5, das heißt das fünfte Zeichen. Und da will ich Ihnen eine Grafik dazu zeigen. Das Fünfeck, ja? Also die 5 jetzt als Analogie des Fünfecks, nämlich der Winkel von 72 Grad im Tierkreis. Die 5 ist die Zahl der Zeugung. Ja? Und zwar aus der Löwe-Bewusstseinslage der Selbstzeugung. Hier in diesem, also in dem, Sie haben es mal vor sich, in diesem Löwe-Stadium werde ich nicht mehr von einer Mutter, von einem Vater gezeugt und von einer Mutter geboren, sondern ich zeuge mich selbst und ich gebäre mich selbst. Ja? Aus meinem Selbstbewusstsein heraus, aus dem, was ich bisher erreicht habe, auf was ich auch stolz bin. Das heißt, die 5 als Zahl der Zeugung und als Zahl dieser Emanzipation, wenn Sie wollen. Ja? Es ist das Sonnenbewusstsein, was hier geboren wird. Ja? Das Selbstbewusstsein, was geboren wird. Und wenn Sie diese Grafik sich anschauen, dann hat die einen Vorteil oder einen Nachteil, wie Sie wollen. Sie können diese Grafik, Sie sehen es, aufblasen durch bestimmte Tangenten. Und das ist, was mit Löwe-Menschen auch immer wieder verbunden wird. Sie können sich aufblasen, das sehen Sie, das Fünfeck wird immer größer. Oder im Falle der Nichtbeachtung stellen Sie sich den Opernball vor und der Löwe kommt hin und keiner schaut ihn an. So, dann haben wir für diesen Löwe dieses mini, mini, mini kleine Fünfeck. Ja? Das heißt, es bläht sich auf oder es schrumpft. Ja? Und das ist was, da steht der Löwe, also das Löwe-Bewusstsein, nicht der Löwe selbst, das Löwe-Bewusstsein steht gleichsam an einer Grenze. Ja? Ich kann mich aufblähen, wie die Sonne auch, ja? Oder ich kann wie die Sonne auch zusammenfallen, was ja irgendwann, nicht morgen, passieren soll. Ja? Also das ist genau dieses Bewusstseinsstadium. Ich kann wachsen und dann wachse ich zu einem gesunden Selbstbewusstsein heran oder ich schrumpfe und werde kleiner, kleiner, kleiner und das ist hier dieses mini-kleine Fünfeck ganz in der Mitte. Ja? Gut. Gehen wir in die nächste Stufe. Das ist die dritte Stufe, die Jungfrau Merkur. Und was verbinden wir damit? Die 3 jetzt ist. Das ist erhöhter Austausch. Das ist das rationale Denken und in Ansätzen auch die Vernunft. Das heißt, das Ich, was wir gerade im Löwe kennengelernt haben, ist im Besitz jetzt seiner biologischen, seiner emotionalen, seiner empfindungsmäßigen und rationalen Aussteuerung gegenüber der Welt. Das ist dieses wunderbare Zeichen Skorpion. Auch gut. Jungfrau. Nein, wahrscheinlich ist es hier bei Ihnen nicht anders, aber das Jungfrauzeichen gilt ja irgendwie immer so ein bisschen so, ich weiß nicht wie. Also es das heißt, ach, das ist Jungfrau. Ich halte das für eines der wesentlichsten und wichtigsten Zeichen überhaupt. Ich habe mit Jungfrau gar nichts zu tun, das ist nicht Eigenlob. Sondern ich glaube, das ist einfach ein unheimlich wertvolles Zeichen, weil es an einer bestimmten Grenze steht, wo wir entweder oder uns entwickeln können. Jetzt fällt natürlich auf, dass sich die Reihenfolge der Herrscher umkehrt, ja, der inneren Planeten. Wir haben hier von Mars bis Merkur begonnen und jetzt beginnen wir von Merkur über Venus zu Mars. Das heißt, in der Jungfrau ist eigentlich etwas wach oder sollte im Jungfrau-Bewusstseinsstadium wird etwas wach. Ich habe sehr viel erreicht. Ich habe die gesamten Grundlagen des ersten Zyklus und habe mein Selbstbewusstsein erreicht. Und jetzt muss ich gucken, was mache ich eigentlich damit. Ja? Und vor allem, ich muss es in irgendeiner Weise sichern. Und das ist eines der Hauptthemen, glaube ich, der Jungfrau betonten Menschen, jetzt im Individuellen, wie der Radix mit starker Jungfrau betont, die wollen all das, was sie erreicht haben, im Sinne einer persönlichen Ernte auch genießen. Ja? Weil sie haben etwas erreicht, sie haben irgendwo Erfolg gehabt auch oder ihr Leben gut in Ordnung gebracht. Und das klappt natürlich nur dann, wenn sie auf der einen Seite vorsichtig sind, also sich nicht gefährden, auf der anderen Seite aber auch im positiven Sinne jedes Detail beachten. Und nicht nur aus Detailliebe, sondern gehen Sie mal den Entwicklungsprozess zurück. Es ist doch schön, wenn ich hier Details in mir entwickelt habe und mich daran erinnere, ja, und mich daran freue. Ja, ich kann das, das habe ich gelernt, nicht? Es sind doch viele Menschen, die in guten Berufen sind, die können sehr viel, ja, und sind stolz darauf, dass sie es können, dass sie es gelernt haben. Und zwar sowohl auf der materiellen, mechanischen Art, als auch auf ihrer Bewusstseinsart, ja. Haben wir viel gelernt. Sicherheitsbedürfnis, die Ernte, die eingefahren worden ist, zu schützen. Und das Ergebnis des bisher Erreichten sollte vor allem jeder eigenen Kritik standhalten. Ja? Es muss messbar sein, es muss überprüfbar sein. Die Jungfrau macht sich nichts vor. Ja? Die Jungfrau ist meiner Ansicht nach eine der ehrlichsten Zeichen mit sich selbst. Die sagen, das kann ich oder das kann ich nicht. Also im erlösten Falle logischerweise. Ja? Das gibt es auch andere Jungfrauen. Gut. Aber der andere Teil ist, dass das eines der Hauptmotive von Jungfrauen ist, gegen alles zu sein gleichzeitig, was unerklärlich ist. Weil die haben im Grunde nur bisher reine Sachen entwickelt. Ja? Subjektiv erfahrbare Erfahrungen gemacht. Und was dann kommen, Leute, ja, wissen Sie, da gibt es auch noch das und da gibt es noch das und das. Da würde die Jungfrau, dieses Jungfraubewusstsein sagen, das ist irgendwie Spinner. Also sagen Sie mir, was kostet es und dann bezahle ich es. Ja, aber nicht so in Wolken reden. Das Gegenteil ist der Fisch, mit dem können Sie so reden. Ja, das ist nicht wahr, ja, das fühle ich auch oder das kann ich noch. Ja. Jungfrau verzweifelt eigentlich. Also nicht die Jungfrau konkret, wohlgemerkt, ich muss es immer wieder sagen, sondern dieses entwickelte Jungfrau-Bewusstsein. Ja? Gut, was haben wir zahlensymbolisch? Wir haben die drei, das heißt das dritte Stadium, die Trinität. Und ich hatte das vorhin schon angedeutet, diese Trinität, das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber nun sind wir unser eigener Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir haben uns selbst geschaffen. Wir haben uns hier, bis hier in diesem Entwicklungsstadium, hat sich unser Bewusstsein selbst geschaffen. Da ist keine Mutter und kein Vater mehr im Hintergrund. Und darauf können wir stolz sein. Aber das muss auch geschützt werden und es muss vor allem gegen jede Art von Unsicherheit geschützt werden. Wir haben auf der anderen Seite aber auch über das Zeichen hier das sechste Haus, die Sechs. Und die Sechs ist, wie Sie wissen, alle die, wie sagt man, vollkommene Zahl. Ja? Das Produkt der ersten weiblichen und der ersten männlichen Zahl, das heißt 2 mal 3 ist 6. Der Winkel von 60 Grad, das Sextil, ist der Winkel der Bienenwabe. Allgemein bekannt. Und die Bienenwabe hat den Vorteil, und das ist, was wir symbolisch auf das Sextil übertragen, dass sie die effektivste Verarbeitung von Licht garantiert. Wenn Sie bei Gelegenheit mal sich ein Sechseck oder eine Bienenwabe anschauen und dann kommt die Sonne auf einer Seite rein und bricht sich jetzt über all die anderen sechs Flächen oder die Kanten optimal, was sie beim Quadrat zum Beispiel nicht tut. Sie geht früher verloren im Quadrat. Das heißt, die Biene, und jetzt sind wir bei der Jungfrau, sind die effektivsten Verarbeiter von allem, was in irgendeiner Weise als Energie auf sie zukommt. Das ist auch geistige Energie. Ja? Und das ist ein Bewusstseinsstand, und deswegen denke ich, schätzt oder sollte man diese Jungfrau-Konstellation so schätzen, weil sie diese Eigenschaften in sich vereint. Und da kommen wir dann hin, dass das dann zu einer praktischen Vernunft führt. Ja, und das wissen Sie, wenn Sie mit Jungfrau betonten Menschen oder mit Menschen in diesem Jungfrau-Stadium im Bewusstsein kommen, die sind immer auf eine bestimmte Art klar, eindeutig vernunftbegabt in dem Sinne, dass sie sagen, wir gehen diese Richtung und nicht die. Und die haben gute Gründe dafür. Das ist nicht nur irgend so ein Urteil, sondern da wird klar argumentiert, warum das eine oder das andere kommt. Es ist etwas wichtig, dass Jungfrau wird ja immer so eine falsche Bescheidenheit angesagt. Ja? Oder dass sie sich so gerne erniedrigen, dass sie so dienend sind oder so was. Finden Sie das eigentlich richtig? Wie bitte?
Das
ist schon falsch. Warum? Wissen Sie warum? Ja, man unterstellt doch, weil diese ganze Demut, die da immer ist, das hat doch mit Selbstbewusstsein nichts zu tun. Ne? Das ist der größte Quatsch, den es gibt. Aus dem einfachen Grunde. Nein, die Jungfrau kommt nach Löwe. Also, der Löwe hat Selbstbewusstsein entwickelt. Das heißt, die Jungfrau hat es gleich dann mit im Koffer automatisch. Jetzt kommt aber etwas. Und deswegen meine ich, dass dieser Zyklus oder diese Stufen so wichtig sind. Wenn der Löwe ein falsches, also wenn Sie im Bewusstseinsstadium Löwe ein falsches Bewusstsein erfahren oder entwickelt haben, dann entsteht bei Jungfrau Bewusstseinsstadium dieses Bedürfnis, sich zu erniedrigen oder zu dienen oder so etwas. Das heißt, das eine bedingt das andere. Und da kommen wir wieder auf etwas, was wir vorhin gesagt haben. Ich muss zurückfragen. Ja? Jetzt kommt jemand mit einer Jungfrau-Frage in einer Beratung. Da muss ich fragen, ja, was ist mit Ihrer Löwe-Situation eigentlich? Ja? Wie ist Ihr Löwe-Bewusstsein? Ja? Und ich sage, ja, nee, also so und so. Dann wundere ich mich nicht, dass sie so ist. Ja? Also das wäre das, was ich meine, als Hintergrund zu wissen, was im Individuellen eigentlich immer nur als Frage dann auch näher zu beantworten ist. Also nur der Selbstbewusste kann eigentlich dienen, ohne sich zu erniedrigen. Ja?
Für die Jungfrau würde Haltung stehen.
Haltung, zum Beispiel. Ja.
Wie zum Beispiel ein Butler. Ne?
Ja, sehr gut.
Er dient zwar, aber er ist trotzdem...
Es heißt, früher hieß es, der König sei der erste Diener seines Staates. Ja. Ja? Der König war die Sonne gleichsam. Ja? Der war der Oberste, ja, wenn wir in dieser Hierarchie denken, und er konnte leicht dienen. Ja? Er hat es ja schon, es war ihm zugeordnet. Nicht? Das ist jetzt eine ganz andere Ebene, über die wir reden. Ich will es nur als Beispiel oder als Bild dafür nochmal darstellen.
Ich würde es eher anders sagen, der König, sagen wir Sonnenkönig, und dann sein Minister, sagen wir jetzt Richelieu oder so, die dann die wahre Macht haben.
Ja.
Die Hintergrundpersönlichkeit sind, die
ja.
Gefehlt.
Ja.
Wollen ja gar nicht zum Vordergrund.
Nein, die sind froh.
Aber muss
ich
hier
ja.
Ja. Also ich würde das als biologische Ökonomie bezeichnen, dass sich aus der ersten zwei Abschnitte ergibt.
Ja.
Das würde ich in der Jungfrau sehen.
Ja.
Also genau die Ökonomie, die ich mir dort erwirtschaftet habe, die setze ich hier.
Genau das ist das. Genau das ist das.
Und das. Ich muss was dazu sagen. Für mich, wenn ich es auf ein größeren Begriff gebe, ist für mich Jungfrau-Immanenz und Fischschwanz-Tendenz.
Ja.
Diese Spannungsfeld, das wäre jetzt ein ganz großer Bereich.
Ja. Wir sind noch auf der Erde.
Das ist abgeschlossen sozusagen, die Immanenz, also diese Verdinglichung, die Substanz, und oben fängt dann der Bereich der Vergesslichung
an. Wir sind bis jetzt in diesen einzelnen Stufen noch voll auf der Erde. Mit Himmel haben wir noch, wir wissen noch immer, wie man Himmel schreibt. Ja? Also ist alles ganz unten vom Bewusstsein wohlgemerkt. Ja, vom Bewusstsein. So, ich denke, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, dass ich glaube, dass das Ich, also dieses Ich-Bewusstsein, meine ich jetzt, auf der Stufe der Jungfrau-Höhe in seinem biologischen und auch intellektuellen und so weiter Höchststand ist. Das heißt, es ist die reine Selbsterhaltung. Die Jungfrau weiß alles darüber, wie kann ich mich in allen Bereichen meines Lebens selbst erhalten. Ja? Gut, jetzt passiert aber etwas, logischerweise, das ist ja schön, das kennen Sie auch alle, wenn Sie, ich weiß nicht, irgendwas so, eine bestimmte Aufgabe so für sich so zu Ende gebracht haben, ne? Und dann sitzen Sie da und denken, und dann entsteht doch unglaublich irgend so ein Vakuum, da müsste doch irgendwas kommen, ne? So, alles ist vorbereitet, also wir haben gepackt, so, ja, was machen wir jetzt? Und das ist, glaube ich, eine Energie, ja, wie soll man sagen, Vorgabe oder so etwas, dass in der Jungfrau etwas wach wird, ein Energieüberschuss. Sie hat alle ihre Empfindungen, sie hat alle ihre Dinge, die sie regelt, hat sie mit ihrer Energie abgedeckt. Aber jetzt ist ja noch mehr Energie. Und auf was richtet die sich? Ich glaube, auf das Du. Jetzt kommen wir erst in die Situation, dass eine Wahrnehmung stattfindet, dass es außer mir, dem Größten und dem Perfektesten, Löwe der Größte, Jungfrau die Perfekteste, offensichtlich auch noch andere gibt. Und dann sind wir hier bei der Waage und der neuen Erkenntnis oder der neuen Wahrnehmung des Du. Jetzt haben wir 8:30 und wenn recht ist, würde ich sagen, wir machen 10 Minuten oder so, wie lange man hier in die Sattel, eine kleine Pause und dann geht's weiter. Ist recht? Ja. Bedanke mich.